Heute ist ja Pfingsten und wenn wir jetzt eine Umfrage machen in der Schweizer Bevölkerung, was Pfingsten ist von allen christlichen Feiertagen, dann wäre das wahrscheinlich der christliche Feiertag, wo die wenigsten wüssten, was da genau gefeiert wird. Also um was geht es an Pfingsten? Es geht um den Heiligen Geist. Am Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen. Und Pfingsten bedeutet fünf, eigentlich bedeutet ursprünglich im Griechischen bedeutet 50. Also es ist 50 Tage nach der Auferstehung von Jesus ist der Heilige Geist gekommen. Jesus, er ist am Kreuz gestorben für die Sünde der Welt. Er ist nach 3 Tagen auferstanden von den Toten. Er ist dann 40 Tage mit seinen Jüngern unterwegs gewesen und hat mit ihnen über das Reich von Gott geredet und ist dann in den Himmel gefahren mit der Verheißung, er werde den Heiligen Geist auf die Erde senden, so wie es im Alten Testament mehrfach versprochen worden ist. Und der Heilige Geist, das ist sehr ein kontroverses Thema in christlichen Kreisen. Die einen reden nur vom Heiligen Geist und die anderen als Reaktion darauf sagen, reden wir am liebsten gar nicht über den Heiligen Geist. Und ich muss dazu auch dazu sagen, wir Christen, wir glauben grundsätzlich an etwas. Wir glauben, Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und so kontrovers, manchmal über den Heiligen Geist vielleicht diskutiert wird, die Tatsache, dass Gott der Heilige Geist ist, bedeutet, wir müssen über so Themen reden. Weil unser Grundsatz als Christen ist, wir glauben an Vater, an Sohn und an Heiligen Geist. Und da habe ich gedacht, wenn gerade Pfingsten ist, dann nehme ich doch das kontroverseste Thema, was es heutzutage gibt, wenn es um den Heiligen Geist, was um den Heiligen Geist geht. Das ist das Thema Heilig durch den Heiligen Geist. Keine Angst, ich habe mich vorhin mit dem Dominik Schmid extra noch abgesprochen, ob ich das machen darf. Aber ich habe gedacht, es ist immer wieder ein Thema und am besten, ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, es ist besser, wenn man über so Themen, die schwierig sind, redet, anstatt dass man sie einfach verschwiegt. Weil sonst gehen die Leute eher an komische Orte und dann hören sie dann wirklich komische Sachen. Also das Thema, das ich heute möchte darüber reden, ist Heilig in der Gemeinde und eben nicht Heilig an komischen Orten. Ich möchte dazu den Predigtext lesen, der steht in Jakobus 5, ab Vers 14. Da schrieb der Jakobus, ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernsthaft ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Der Jakobus schrieb da, wenn jemand in der Gemeinde krank ist, dann was er genau dann sollte machen. Weil es ist so, ein sehr bedeutender Bestandteil, wo Jesus auf der Erde war, ist, er hat seine Jünger ausgeschickt. Einmal 12 und einmal 70. Und er hat sie ausgeschickt und hat ihnen gesagt, was sie sollen machen. Und das ist sehr, eigentlich gesagt, erzählt den Menschen vom Reich Gottes. Predigt ihnen, das Reich Gottes ist mit der Ankunft von Jesus Christus angebrochen auf dieser Erde. Das Reich Gottes ist da. Jeder, wo Gott seine Sünde bekennt, jeder, der Buß tut über seine Sünde in seinem Leben, wo und an Jesus Christus glaubt, als Evangelium glaubt, der wird gerettet werden. Und er hat ihnen noch gesagt, wenn ihr das macht, dann macht ihr noch mehr. Dann heilt sie und dann treibt Dämonen aus. Das hat zum Dienst von Jesus und seinen Jüngern auf dieser Erde gehört. Jesus ist dann weg und seine Jünger sind ausgezogen. Und was ist passiert? Menschen sind zum Glauben gekommen. Menschen haben ans Evangelium geglaubt und es sind Gemeinden entstanden. Damals zuerst in Jerusalem, dann später in Antiochia, irgendwann in Rom und irgendwann ist sogar nach Uetiken und Männedorf gekommen. Klar, es hat ein bisschen Zeit gebraucht, aber früher oder später ist es auch hier gekommen. Und dann ist die Frage, ja, wie soll der Dienst weitergehen von den Aposteln, was Jesus ihnen gesagt hat, wie soll man das konkret in der Gemeinde umsetzen? Weil es kann ja nicht jeder einfach wie die Jünger durch die Gegend ziehen und das Evangelium verkünden. Die meisten Christen sind in Gemeinden organisiert und Jesus hat auch gesagt, man soll das so machen. Also die Jünger sollen in Gemeinden organisieren, sie sollen nicht jetzt einfach alle wie die Jünger ihr Haus verkaufen und nachher durch die Gegend ziehen. Also das wäre ein bisschen komisch. Und was der Jakobus sagt, ist, er gibt jetzt ein Beispiel, wie sollte man das, was im Leben der Jünger, was sie Wanderprediger sind, wie soll das konkret am Ort in der Gemeinde aussehen? Tatsache ist, Krankenheilung war etwas sehr Wichtiges im Dienst der Jünger. Aber wie kann das jetzt genau aussehen? Es ist etwas ganz Interessantes. In Markus 6, Vers 13, da steht es unter anderem, wie die Jünger geheilt haben. Und zwar ist, sie haben die Kranken mit Öl gesalbt. Und also wenn der Jakobus da jetzt von Ölsalbung redet, dann redet er nicht einfach von etwas, was er jetzt sich gerade persönlich erfindet. So könnte es mal sein. Sondern er schaut es den Dienst der Jünger an, wo sie ausgezogen sind und das Reich Gottes verkündet haben und sagt, und jetzt machen wir das einfach in der Gemeinde. Jetzt gibt es einfach einen Unterschied, weil wir jetzt da gar keine Apostel haben, sondern wir am Ort sind, sagt er, das, was die Apostel gemacht haben, das machen jetzt die Ältesten. Also genau, was in Markus 6, 13 von den Aposteln übernommen wird, sagt er, jetzt sind die Apostel ausgezogen und die Apostel, die haben überall, wo sie hingezogen sind, Älteste eingesetzt. Ich höre manchmal, wenn die Leute sagen, es wäre also schon gut, wenn wir heute noch Apostel, also wenn wir so den Petrus oder den Paulus hätten, oder wenn wir irgendwo einen super Christ hätten, den man im Fernsehen sieht, dann würde es bei uns noch so richtig funktionieren und dann würde es noch so richtig abgehen. Und da sagt der Jakobus, also hört, ihr habt eure Ältesten, das, was niemand anders sagt, die sogenannten Apostel machen, das sind bei euch schlicht und einfach die Ältesten. Dem sagt man einfach ein bisschen anders, aber die erfüllen genau die gleiche Funktion. Und da sagt der Jakobus, wenn jemand von euch krank ist, dann sollen die Ältesten zu sich rufen, die sollen zu ihm beten und sie sollen ihn salben mit Öl im Namen von Jesus Christus. Und er sagt weiter, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Also es ist ganz erstaunlich, es sind mehrere Elemente, die da beinhaltet sind. Erstens, er sagt, sie sollen ihn mit Öl salben, sie sollen über ihn beten und dann sagt der Jakobus, es wird verschiedene Konsequenzen haben. Erstens, Gebet vom Glauben wird dem Kranken helfen, der Herr wird ihn aufrichten und wenn es so ist, dass er Sünde in seinem Leben da hat, dann werden ihm die vergeben werden. Ich muss dazu noch ein bisschen Ausführung machen. Es ist so, das ist ein sehr ein umstrittener Text. Und zwar, da hat es mal ein historisches Ereignis gesehen, das dazu geführt hat, dass der Text sehr umstritten worden ist, wenn man es selbst versteht. Ich weiß nicht, haben Sie schon mal etwas von der Reformation gehört? Man muss es so sagen, die Reformatoren haben sehr Mühe mit dem Text gehabt. Ich habe das jetzt extra nochmal vorbereitet auf die Predigt beim Luther und beim Calvin nachgelesen. Also der Text, der hat ihnen gewisse Schwierigkeiten gemacht. Und zwar ist es so, weil die katholische Kirche hat die sogenannte letzte Ölung mit dem begründet, dass man Leute mit Öl gesalbt haben, wenn sie am Sterben waren. Und die Reformatoren haben da richtig gesagt, also es ist eigentlich nicht für die, die gerade am Sterben ist, denkt. Das ist das eine, da, so weit bin ich mit den Reformatoren einverstanden. Und dann haben sie aber trotzdem gesagt, andererseits, das ist eigentlich gar nicht für heute gedacht. Das war nur für die Zeit der Apostel gewesen. Und es gibt einen ganz spezifischen Grund, wieso das sie so gesagt haben. Erstens wegen der letzten Ölung. Und zweitens, die Reformatoren haben grundsätzlich mit dem Thema Krankenheilung Mühe gehabt und haben gesagt, also eigentlich, das ist nicht mehr etwas für heute. Und der Grund dafür, das ist mir klar geworden, als ich den Calvin nochmal gelesen habe, ist ganz klar der gewesen, die katholische Kirche hat damals gesagt, schaut, also wir haben Markus 16 gelesen, da hat Jesus seinen Jüngern gesagt, ihr werdet ausziehen, ihr werdet die wahre Lehre vom Evangelium verkünden und ich werde das bestätigen mit Zeichen und Wunder und Krankenheiligen. Und die katholische Kirche hat gesagt, schaut, also, uns gibt es seit 1500 Jahren. Bei uns hat es viele Leute gegeben, die das über die Zeit hinweg können haben. Franz von Assisi, andere. Und die waren in der katholischen Kirche gewesen. Und die haben das predigt und die haben können Kranken heilen. Und es sind Wunder passiert. Gott hat durch sie Wunder da. Und der Gott hat das bestätigt, was wir da lehren. Und dann haben die Reformatoren gesagt, auf der anderen Seite, also wisst ihr was, all die Wunder, es gibt gar kein Wunder mehr, das ist alles Quatsch, das ist alles vom Teufel. Es hätte eine andere Möglichkeit gegeben, zu sagen, nämlich man hätte können sagen, schaut, Gott braucht fehlerhafte Menschen, die nicht immer alles lehren, was richtig ist, und Gott kann durch einen Mensch heilen und Gott kann einen Mensch brauchen, aber das heisst nicht, dass alles im Letzten immer stimmt, was er auf den Kranz erzählt. Und darum ist es so ein kontroverser Text. Darum haben heute viele, die an Jesus glauben, auf der protestantischen Seite noch Mühe mit dem Thema Krankenheilung. Weil die Reformatoren gesagt haben, als Antwort auf Katholiken, ich glaube, sie sind ein bisschen zu weit gegangen und haben gesagt, weil die katholische Kirche gesagt hat, schau, wir haben Wunder, die das bestätigen, was wir sagen, haben sie gesagt, das gibt es gar nicht mehr. Das ist für Christen heutzutage überhaupt nicht relevant. Der Luther ist dann noch ein bisschen weitergegangen und überhaupt krank sein und sterben ist sowieso gut, dann ist man nachher gerade bei Jesus. Aber die Reformatoren haben auch etwas gesagt. Wenn du etwas in der Bibel findest, wo dem widerspricht, was ich da sage, dann bitte los nicht auf mich, sondern los, was die Bibel sagt. Und ich glaube, das können wir ernst nehmen, was sie sagen, und sagen, nehmen wir ernst, was in der Bibel steht, weil sie weisen uns auf die Bibel hin und nicht auf sich selber, und sie sind sich selber bewusst, sie sind nicht unfehlbar. Und der Jakobus sagt da eben, macht das. Wenn es euch schlecht geht, dann rufen die Ältesten in der Gemeinde und die sollen über euch beten und die sollen euch salben und dann wird Gott in euer Leben eingreifen. Und zwar erstens, Gott wird das Gebet hören. Er wird das hören. Er wird dem Kranken helfen. Jetzt ist aber die Frage, Weil es eine gewisse Christen gibt, die sagen Folgendes: Wenn du nur genug glaubst, dann wird Jesus dich immer heilen. Also immer. Und die Konsequenz oft daraus gezogen wird, ist nachher, wenn jemand nicht geheilt wird, obwohl man für ihn betet, er soll geheilt werden, dass man dann sagt, also, erste Möglichkeit, es ist noch zu wenig Glauben rum. Oder aber zweitens, also irgendwo muss da noch so versteckte Sünde rum sein. Vielleicht weiss man es nicht mehr, das ist dann doof, oder? Oder aber es eben zu wenig Glauben oder Sünde. Also die zwei Möglichkeiten. Und es gibt da leider immer wieder prominente Beispiele in christlichen Kreisen, die dann dazu führen, dass man sagt, also wenn man jetzt nur genug Glauben hätte, dann würde der wieder gesund. Das kann in einzelnen Gemeinden vorkommen. Oder aber das kann einfach schlicht und einfach auch bei sehr bekannten Christen vorkommen. Dass man sagt, jetzt ist er doch so mit Jesus unterwegs, er ist wirklich das Evangelium erzählen und jetzt wird er krank und jetzt ist er am Sterben. Also es wird wirklich einfach nur noch genug glauben und dann wird er sicher wieder gesund. Und leider kann es manchmal vorkommen, dass das nicht der Fall ist. Also, es gibt etwas ist trotzdem ermutigend. Es gibt in dem Paulusbrief einmal ein Satz, wo der Paulus sagt, Trophimus aber ließ sich krank in Milet. Das heißt also, auch der Paulus, obwohl Gott sehr viel durch ihn da hat, ist nicht immer in der Lage sie jemanden zu heilen. Weil am Schluss liegt es an Gott und es liegt nicht am Mensch. Es kann sein, dass Gott sehr viel Heilige durch einen bestimmten Mensch wirkt. Aber das heisst nicht, dass es immer eine Garantie gibt. Jetzt sagen vielleicht die einen, eben, es muss an versteckter Sünde liegen. Es ist aber ganz interessant, was der Jakobus sagt. Und der Herr wird ihn aufrichten und sollte er Sünden getan haben, wird ihm vergeben werden. Das heisst, wenn du sicher sein willst, in deinem Leben, bin ich jetzt krank oder nicht, weil ich irgendwelche Sünden in meinem Leben begangen habe oder nicht? Wenn du genau den Ratschlag vom Jakobus da befolgst, oder wenn man das durchführt, der Jakobus sagt da bestimmt, und wenn da noch irgendwelche Sünde rum ist, dann wird ihm das vergeben werden. Das heisst, wenn man eine Ölsalbung macht nach Jakobus 5, was sagt der Jakobus da? Und wenn es jetzt wirklich so sollte sein, dass tatsächlich ein Mensch Sünde in seinem Leben hat und darum krank geworden ist, und das kann sein, dann wird die Sünde vergeben, durch das, dass man das macht. Und dann wird auch der zugrunde liegende Grund für die Krankheit entfernt. Das heisst, wenn es wirklich sollte so sein, dass jemand krank ist, weil er Sünde in seinem Leben begangen hat und das jetzt wirklich... Obwohl man das jetzt nicht weiss, das ist, man sagt, es könnte so sein, dass eine Sünde begangen worden ist und das ist jetzt die Ursache. Dass Jakobus sagt, die Sünde wird vergeben und mit dem fällt auch der Grund weg, wieso die Krankheit in diesem Leben sollte sein. Das ist das, was der Jakobus da sagt. Das heisst, man muss nicht Angst haben, wenn man das durchführt, ist jetzt da noch Sünde rum oder nicht? Vielleicht weiss man ja das gar nicht. Ich meine, wer von euch kennt alle Sünden, die er je begangen hat? Mal Hand hoch. Oder mal andersrum. Kann jemand von euch die Hand hochheben? Jeder soll mal die Hand aufheben, wo mal sich sicher ist, er hat mal eine Sünde begangen und er ist sich das nicht bewusst gewesen, dass er eine Sünde begangen hat. Fast alle. Gewisse sind sich nicht sicher. Ja, man kann sich nicht sicher sein, wenn man es ja nicht weiss. Jakobus sagt einfach, falls wirklich noch Sünde rum ist, dann wird das vergeben werden, dann wird es entfernt werden. Das heisst, wer, zu den Ältesten geht und sagt, bitte betet über mich, macht die Krankensalbung mit mir und er wird nachher nicht gesund, kann nachher sicher eins wissen, es ist nicht, weil er noch irgendwelche Sünde im Leben hat. Es ist sicher nicht drum. Der Paulus selber schreibt in 2. Korinther 12 mal, und in seinem Fall ist es ein bisschen speziell gewesen, man ist nicht genau sicher, was er gehabt hat. Er schreibt, es sei ein Engel von Satan, das kann sehr wörtlich sein, der ihn ins Gesicht schlägt. Und er sagt, er habe dreimal zu Jesus gebetet, dass es weggehe. Gewisse sagen, es ist eine Krankheit und gewisse sagen, es sei tatsächlich ein Dämon gewesen, der ihn geschlagen hat. Es gibt auch verschiedene Interpretationen, ich möchte das stehen lassen, aber das Prinzip dahinter ist das Gleiche. Nämlich, dass der Paulus sagt, ich habe in meinem Leben ein grosses Problem. Und er, der Paulus, der so viel gemacht hat, und Gott hat so viel durch ihn gemacht, wo Dämonen austrieben, ganze Gemeinden gegründet, x Leute von der Kranken geheilt, sogar, dass sogar mal aus Versehen mit dem Zeus oder dem Hermes verwechselt worden ist, von gewissen Griechen, weil sie gefunden haben, also die Götter sind herabgestiegen auf die Erde, weil die Griechen das gefunden haben. Sogar er hat es in seinem Leben erlebt, dass er Jesus x-fach angefleht hat, greif du in mein Leben ein, ich bin in so einer grossen Not inne. Bitte greif einfach ein. Und Jesus hat das Gebet gehört, aber er hat es nicht auf die Art erhört, wie sich das der Paulus gewünscht hat. Sondern Jesus hat ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist der Schwachen mächtig. Das heisst, wenn man im Glauben bittet, und das sagt der Text, man soll das, man kann das füreinander machen, man kann zu den Ältesten gehen und dass sie über einen beten, genauso wie es da beschrieben ist. Und da sagt die Bibel ganz klar, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die passieren. Erstens, es ist wirklich eine Möglichkeit, und ich kenne das von x Beispielen aus x Gemeinden, wo man das gemacht hat, wo Leute wirklich einfach geheilt worden sind. Also ich habe das einmal erlebt, ich habe das mal mit einer krebskranken Person gemacht, die ist ein paar Tage später zum Arzt gegangen, man hat gesagt, sie hat noch 4 Wochen. Und der Arzt hat gesagt, also sie haben 3-mal nachgeschaut. Der Krebs ist weg. Also sie haben es 3-mal kontrolliert. Und sie sind noch die alten Krankenbilder anschauen. Und der Arzt ist der, was ist jetzt genau passiert? Wir können das nicht so ganz einordnen. Aber sind sie froh, dass sie gesund sind? Das kann es geben. Zweite Möglichkeit ist, dass Gott über die Zeit hinweg heilt oder aber auch die Hilfe von Ärzten kann brauchen, sodass, und sie richtig kann leiten, sodass ein Mensch mit Hilfe von Medizin über die Zeit hinweg geheilt wird. Das ist eine zweite Möglichkeit. Die Bibel sagt uns nie, man soll nicht zu Ärzten gehen. Es gibt ja solche, die sagen, wenn du nur genug glaubst, dann gehst du nicht zum Arzt. Das ist ungefähr so, wie wenn du das Vater unser bettest, unser tägliches Brot gib uns heute und als Beweis dafür, dass Gott, dass du genug Glauben hast, dass Gott das Gebet wird erfüllen, gehst du ab sofort nicht mehr zum Migros und im Weg. Dritte Möglichkeit, das ist das, was der Paulus selber in 2. Korinther 12 beschreibt, dass Gott zu einem sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachen mächtig. Dass Gott ein Problem im Leben zulässt und vielleicht auch eine Krankheit, die Not zulässt, im eigenen Leben, im Leben von der Familie oder in der Gemeinde und sagt, ich nehme das jetzt nicht weg, Aber ich möchte, dass meine Kraft in dieser Krankheit zum Tragen kommt und ich helfe, das zu tragen. Das ist die dritte Möglichkeit. Und dann ist die vierte Möglichkeit, das ist dort, wo wir manchmal Gott nicht verstehen können, dass man für jemanden betet und für jemanden betet und für jemanden betet und die Person stirbt leider. Das gibt es leider auch. Aber auch in dem Fall wissen wir eins. Gott, am Ende steht nicht der Tod, sondern am Ende steht die Auferstehung der Toten. Dass Gott sagt, nein, die Person, die kommt jetzt zu mir und wir wissen nicht genau, wieso. Das müssen wir einfach ein Stück weit stehen lassen. Wir wissen nicht genau, wieso Gott das macht. Ich habe immer wieder in meinem Dienst erlebt, Gott hat geheilt. Er hat sogar sehr häufig geheilt. Aber es hat einen gewissen Rest gegeben, wo Gott nicht geheilt hat. Wo eine Person hat müssen mit dem leben. Oder wo eine Person sogar gestorben ist. Ich habe das einmal erlebt in einer Gemeinde. In einer Gemeinde wir haben das Kind kam mit einer Autoimmunkrankheit. Und das war allergisch auf Sonnenlicht. Und wir haben also wirklich für das Kind gebetet. Und das Kind hat einfach mit dem müssen leben. Und dann haben wir... Ich habe mal eine Person zu Jesus geführt, nicht mal eine Krankensalbung gemacht und die Person ist gerade gesund gewesen. Also wir haben nicht mal dafür gebetet. Also ich hatte also weniger Glauben gehabt bei dieser Person als bei dem Kind, das nicht gesund geworden ist. Es gibt einfach etwas Letztes, wo wir Gott nicht befehlen können und wo wir sehen, Gott ist souverän. Aber das heisst nicht, dass wir nicht dafür beten soll. Wieso? Es steht da, wir sollen das machen. Und es steht da, wir sollen die Kranken salben. Und es steht da, wenn du ein Problem hast, dann ist das ein Thema, das für die Gemeinde ist. Es ist nicht ein Thema, das irgendwo so ist, dass man sagen soll, schickt die Leute noch jemand anders hin. Also, ich habe das eben auch schon bei Christen erlebt, die gesagt haben, schaut, also in der Heilung in der Gemeinde gibt es nicht. Da gibt es solche, die sind irgendwelche ein bisschen komische christliche Orte gegangen, sind nachher mit einer komischen Lehre zurückgekommen. Oder ich habe es sogar in einem Fall erlebt, da ist jemand zu einem Geistheiler gegangen. Also bevor du zu einem Geistheiler gehst, gehst du zu den Ältesten. Oder bevor die Hilfe in zum Teil okkulten, alternativen Heilmethoden suchst, such Hilfe bei Jesus und such Hilfe bei deinen Ältesten und such Hilfe in deiner Gemeinde. Es ist wirklich etwas, wo der Jakobus sagt, krank, es gibt Menschen, die krank sind und Jesus möchte helfen und Jesus kann helfen. Ich habe gesagt, es gibt vier Arten, wo er helfen kann. Es kommt nicht immer gleich raus. Gott ist souverän, aber er hilft sicher. Erstens in dem, wenn man im Glauben betet, dass er effektiv sagt, und ich werde dir deine Sünden vergeben. Ich werde dir helfen und ich werde dich aufrichten. Das ist die Verheißung, die da ist. Wie das konkret aussieht, da gibt es vier Möglichkeiten. Aber die Verheißung von Gott ist in jedem Fall dahinter. Und da sagt der Jakobus, geht dann weiter und sagt, bekennt also eure Sünden und betet füreinander, dass sie gesund werden. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernsthaft ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Der Jakobus sagt da, wenn du im Gebet, da liegt eine unheimliche Kraft dahinter. Es liegt eine unheimliche Kraft generell im Gebet. Natürlich, wenn man sich bewusst ist, dass man Sünde hat, ist das genau das Richtige, was da der Jakobus sagt. Schau, dann bekommt man es jemandem und dann ist es, kann man zusammen beten und vielleicht geht es dann wirklich weg. Aber es ist generell allgemein, wenn man weiss, ich habe eine Sünde im Leben und dass man, wenn man das Gott bekennt und wenn es dann noch nicht hilft, dass man es vielleicht jemand anderem bekennt in der Seelsorge. Das ist immer eine gute Sache und dann kann man darüber beten. Und er sagt, aber Jakobus sagt ganz offen, schaut, das Gebet vermag Übernatürliches. Und er sagt ganz, er geht noch weiter und sagt, das Gebet von einem schwachen Mensch vermag Übernatürliches. In dem Fall sogar, dass 3,5 Jahre nicht regnet. Und 3,5 Jahre nicht regnen, damals in Israel, das ist also ein Wunder gewesen, dass das nicht 3,5 Jahre geregnet hat, weil das ist der sogenannte fruchtbare Halbmond gewesen. Dass, also dort sollte es eigentlich schon regnen. Also dort hat es geregnet. Also positiv wie negativ, das Gebet vermag Übernatürliches. Das Gebet ist eine Ressource, die über das rausgeht, was die Naturwissenschaft kann. Wie schon gesagt, es soll nicht heissen, dass man nicht alles, was natürlich ist, sollte ausschöpfen, weil das machen wir alle. Und das Natürliche sollte man zuerst ausschöpfen. Und ich habe manchmal in der Bibel den Eindruck, dass es Gott manchmal sogar lieber ist, das Natürliche zu brauchen und das Übernatürliche auf der Seite zu lassen, wenn das möglich ist. Und der Grund, wieso ich sage, es gibt in Josua 5 folgende Stelle. Gott hat ja das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste versorgt, mit Manna vom Himmel. Wundersam Brot, das vom Himmel gefallen ist. Also nicht im Mikro. Und es heisst dort in Josua 5, an dem Tag, wo Israel zum ersten Mal im Land hat können ernten, hat das Manna aufgehört. Und aus dieser Stelle schließt sich, dass Gott uns möchte ermutigen, wenn es irgendwie möglich ist, Brot auf eine natürliche Art überzukommen, dann sollen wir die Gelegenheit auch wahrnehmen. Und andererseits, wenn es nicht möglich ist, dann wird er uns auch anders versorgen. Aber das Gebet um Brot im Vater unser ist nicht weniger erhört, wenn man es im Mikro kauft, als wenn es vom Himmel geht. Und genauso ist das Gebet um Heilung nicht weniger erfüllt von Gott, wenn es durch Medizin passiert, als wenn es jetzt eben eine Wunderheilung ist, wenn ich auch schon erlebt habe, dass es das geben kann. Gott hat es genau gleich erhört. Und manchmal hätten wir lieber es gerne ein bisschen spektakulärer. Und manchmal ist es ein bisschen weniger spektakulär. Und ich habe das manchmal auch schon müssen erleben bei Christen, die gesagt haben, zum Beispiel, die Depressionen hatten. Da haben sie gesagt, schau, ich verstehe, dass das jetzt sehr schwierig ist und ich bete gerne mit dir und ich rede gerne mit dir. Aber in deinem Fall, ich habe einfach den Eindruck, du solltest mal auch noch zu einem Arzt gehen. Und ich musste dich fast dorthin tragen. Also. Und habe gedacht, ach, als Christ, zu einem Arzt müsste ich nicht auf Gott vertrauen. Ja. Aber manchmal bedeutet es auch, auf Gott vertrauen und darauf vertraut, dass er heilt, dass man auch vertraut, er kann einem auch durch einen Arzt helfen. Und Christen tun sich da manchmal ein bisschen schwer damit. Müsste ich nicht Freude haben durch Jesus? Und wenn ich genug glaube, dann habe ich Freude und Vertrauen auf Jesus, dann habe ich keine Depressionen mehr. Habe ich auch schon gesehen. Ich habe das mal erlebt. Eine Frau mit Depressionen, selbst mal gefördert. Ich habe gesagt, jetzt gibst du dein Gefühl Jesus und dann gehst du zum Arzt. Dann ist sie beim Arzt gewesen, wo sie beim Arzt war. Nach dem zweiten Treffen hat er schon gesagt, es ist alles weg, jetzt habe ich vor 5 Tagen noch gemeint, ich muss einweisen. Es ist beides. Es ist beides, was möglich ist. Und es ist beides ein Weg, wie Gott helfen kann. Und es ist ein übernatürliches Eingreifen von Gott in jedem Fall. Aber es ist nicht immer eine übernatürliche Art, wie es sich bei uns auswirkt. Aber das Eingreifen von Gott, ob natürlich oder übernatürlich, ist immer ein Eingreifen von Gott in unserem Leben. Und der Jakobus sagt, schaut, jetzt habt ihr vielleicht Bedenken, eben, ihr habt nicht genug Glauben. Oder ihr habt Sünde in eurem Leben. Oder was auch immer. Und er sagt, schaut, der Elia, er war ein schwacher Mensch gewesen, wie wir. Es gibt die berühmte Szene von Elia, wo er einfach sagt, was soll das? Es ist alles fertig. Israel hat den Altar von Gott niedergerissen. Sie haben die Propheten umgebracht. Es ist alles fertig mit dem Glauben. Es glaubt keiner mehr an Jesus, an Gott. Ich bin der letzte Gläubige in ganz Israel. Und auch mich wollen sie noch umbringen. Und manchmal haben wir als Christen auch den Eindruck, oder es gibt eine gewisse Gemeinde, die noch so den Eindruck hat, also wir sind noch die letzten Christen, die es gibt. Oder alles andere in der Gesellschaft geht der Bach runter, wir sind noch die letzten, die in unseren Mauern rein, da ist noch was. Und das ist, und überhaupt, es ist gerade fertig, also, und Elia sagt, also ich bin der allerletzte Gläubige auf dem Planet. Ein schwacher Mensch wie wir. Und er sagt, der Jakobus sagt, und der Elia, der manchmal so schwach hätte können sein, und Gott hat ihn erhört. Also wenn dann jemand zu wenig Glauben zum Teil gehabt hat, dann war es der Elia gewesen. Die Frage stellt sich dann, was ist genug Glauben? Und manchmal gibt es so ein bisschen eine Vorstellung, 1 Liter Glauben oder 2 Liter Glauben oder 3 Liter Glauben. Was ist genug Glauben? Genug Glauben ist, wenn man das umsetzt, was im Bibeltext vorhanden ist. Was im Bibeltext steht. Wenn man dafür betet, dass man gesund wird, dann hat man genug Glauben, zum denken, Jesus kann mir helfen. Und wenn man noch anfügen will, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ist es sicher auch sehr hilfreich. Oder wenn man zu den Ältesten geht und sagt, könnt ihr über mir beten, dass ich wieder gesund werde? Oder dass Gott sonst in meinem Leben eingreift? Dann ist das der Glaube, wo der Paulus, wo der Jakobus da davor schreibt. Er sagt, und das Gebet des Glaubens. Er sagt, wenn man das da umsetzt, dann ist das Gebet vom Glauben. Und man muss übrigens auch keine Angst haben, dass vielleicht die Ältesten zu wenig Glauben haben. Also manchmal muss man, das hat man auch mal in der Geschichte diskutiert, was ist, wenn jetzt jemand mich zu Jesus führt oder über mir betet oder mich tauft und der hat gerade Sünde in seinem Leben. Der lebt vielleicht gerade im Ehebruch und ich weiß nichts davon. Dann bin ich gerade ein armer Kalb, weil dann ist das ja alles, was die da machen, nicht gültig, oder? Ich glaube, Christen sind jetzt zu einer guten Lösung gekommen, dass sie gesagt haben, nein, schaut, es liegt nicht daran. Sondern der Glaube ist als Wort gebunden, und nicht an eine Person gebunden. Wenn man glaubt an das, was im Wort steht und das umsetzt, dann ist der Glaube vorhanden. Vielleicht denken die Ältesten, ach, jetzt muss ich da noch über jemanden beten. Was habe ich jetzt genug Glauben? Und dann gilt es gleich für den, der das Gebet sucht. Wenn man es umsetzt, hat man genug Glauben, weil sonst würde man es gar nicht umsetzen. Das heisst, was ist Glaube? Glaube ist das, dass das, was das Wort sagt, stimmt. Wenn das Wort mir sagt, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du gerettet. Und wenn das Wort sagt, bekenn Gott deine Sünde und glaube an Jesus und du bist gerettet, dann ist das in jedem Fall genug Glaube. Auch wenn es ganz wenig vorhanden ist. Vielleicht ist es sogar aus Verzweiflung oder was auch immer. Und ich glaube, das ist da genau das Gleiche. Wenn man an Jesus glaubt und glaubt, er kann mir helfen, weil das steht so in der Bibel rein und ich möchte auf das vertrauen, dann wird Gott das auf jeden Fall machen. Erstens in der Möglichkeit, dass er auf jeden Fall unsere Sünden vergibt. Und in jeglichen Grund, ob zu wenig Glauben oder Sünde oder was auch immer, der wird sicher entfernt, sodass man sich über das ganz sicher keine Gedanken mehr machen muss, ob das noch der Fall ist. Zweitens, indem er sicher wird helfen, auf die eine Art oder auf die andere. Sei es, dass er heilt, übernatürlich, sei es, dass er durch einen Arzt heilt, oder sei es, dass er mir in der Krankheit ihnen hilft. Und drittens, indem dass er einem aufrichtet. Das Aufrichten kann auch innerlich sein, sogar in einer grossen Todesnot, in einer Krankheitsnot, dass ich spüre, Jesus ist da. Er ist präsent. Auch wenn ich in der grössten Not bin, der, der am Kreuz gestorben ist für mich, der alle Krankheit und alle Sünden für mich am Kreuz getragen hat, er ist da, er versteht mich und er ist mit mir. Er kann mir helfen, aber sogar wenn er mir jetzt nicht so hilft, wie ich das jetzt gerne hätte. Jesus ist auferstanden und darum würde ich mit ihm auferstehen und darum muss ich keine Krankheit fürchten. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, ich möchte dir danken. Herr, ich möchte dir danken für den Bibeltext, der da steht, dass du sagst, du möchtest uns helfen, wenn wir krank sind. Und Herr, das kann unterschiedlich aussehen. Man kann manchmal werden wir die Rechtigkeit, manchmal auch nicht, manchmal müssen wir auch lernen, das anzunehmen. Herr, aber ich möchte dir wirklich danken dafür, dass du uns einfach begegnest, auch in unserer Not. Dass du sie uns sehr häufig auch wegnimmst und manchmal hilfst du uns auch durch die Not durch. Herr, und ich danke dir wirklich, dass Krankheit und Tod nicht das Letzte ist, sondern dass wirklich du das Letzte bist. Du bist auferstanden, du bist der Herr und du hast alle Krankheit und alle Not und den Tod überwunden. Und auf das dürfen wir vertrauen, Herr. Amen.